Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Dem Büchlein wäre besser fast nachher, aber machen wir es vorher. Es hat nur einen Aspekt. Es ist schon 1993 die erste Fassung geschrieben worden, Helge Stadelmann und ich sind die Autoren, Neue Praktiken innerhalb der Pfingst- und charismatischen Bewegung. Und wer den Namen Terry Jones gehört? Also er war ja zeitlang in aller Munde, als er am 11. September den Koran verbrennen wollte. Man schrie einmütig, Sektierer, Extremist. Auch die Gemeinde in Köln hat sich dann distanziert, sagte, eigentlich waren wir eine Sekte. Und da war doch eine gewisse Genugtuung bei mir, weil wir hatten schon 1993 davor gewarnt. Also wie gesagt, inzwischen gibt es Updates. Und es hat John McArthur beklagt auf die Frage, was wäre das Hauptproblem unserer Tage. Er sagte, die Durchblickslosigkeit. Und es ist schade eben, dass man manche Dinge eben erst erkennt, wenn es zu spät ist. Da greift wieder meine Theologia Agricultura, meine Landwirtschaftstheologie. Was haben Menschen und Kartoffeln gemeinsam? Beiden gehen die Augen auf, wenn sie im Dreck sitzen. Das ist die Geschichte des Homo sapiens. Der Mensch ist nicht mündig, sondern sündig. Weil wir gefallen sind, lernen wir durch Fehler. Es ist so. Aber das ist nicht mein Thema. Wir saßen ein Shoppen und da wurde verteilt, da die einzelnen Räder. Ich habe mich gedrückt, mir ist es gelungen, mehrmals zu entkommen. Und dann wurde doch auf mich da der Blick gerichtet. Und ich hatte vor Jahrzehnten ein Büchlein von Moody gelesen, anders als sie dachten. Und da bringt er auch Abraham den vierfachen Verzicht und deswegen habe ich dann, als da gefragt wurde, bei diesem Thema, 1. Mose 13, habe ich dann mit etwas bangen Herzen zugesagt. In der Angst, dass es mager wird, aber mich tröstet, dass ihr in der nächsten Runde dann euer Fett abbekommt. Die Steigerung von Fett ist fetter, haben wir festgestellt. Aber jetzt, ich lese den Text eingangs vor. Wir haben 1. Mose 13, Vers 5, ab Vers 5, eigentlich noch Vers 4 von der Darlegung, dass Abraham, damals noch Abraham, an den Ort zurückkehrte, wo er den Altar errichtet hatte und dort rief er den Namen des Herrn an. Name ist die Person, er rief den Herrn an. Jetzt ab Vers 5, Lot aber, der mit Abraham zog, hatte auch Schafe und Rinder und Zelte und das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander wohnen. Und es war immer Zank zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Es wohnten auch zu der Zeit die Kanaaniter und die Perisiter im Lande. Da sprach Abraham zu Lot, lass doch nicht Zank sein zwischen mir und dir, zwischen meinen und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht das Land alles offen, trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten. Oder willst du zur Rechten, so will ich zur Linken. Da hob Lot seine Augen auf und besah die ganze Gegend am Jordan. Denn ehe der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, war sie wasserreich, bis man nach Zoar kommt, wie der Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland. Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten. Also trennte sich ein Bruder von dem anderen, sodass Abraham wohnt im Lande Kanaan und Lot in den Städten am unteren Jordan. Und Lot zog mit seinen Zelten bis nach Sodom. Aber die Leute zu Sodom waren böse und sündigten sehr wider den Herrn. Als nun Lot sich von Abraham getrennt hatte, sprach der Herr zu Abraham, hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du wohnst, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn all das Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben für alle Zeit. und ich will deinen Nachkommen machen wie den Staub auf Erden. Kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen, der wird auch deine Nachkommen zählen. Darum mache dich auf und durchzieh das Land in die Länge und Breite, denn dir will ich's geben. Und Abraham zog weiter mit seinem Zelt und kam und wohnt im Hain Mamre, der bei Hebron ist, und baute dort dem Herrn einen Altar. Soweit Gottes Wort. Und es werden uns hier zwei Personen vorgestellt, Abraham und Lot. Lot dringt jetzt in diese Szene ein und er nimmt einen gewissen Raum ein und sie sind auch charakteristisch. Wir sehen hier bei Abraham seinen zweiten Verzicht. Und es wird uns hier eigentlich ein anderer Abraham gezeigt, als wir noch gestern sahen bei Eberhard. Da wurde auch aufgezeigt, ein Abraham der Kompromisse. Und hier gewinnt er geistliche Statur. Das Erschreckende ist, dass ja Abraham das nicht nur einmal gemacht hat, sondern er hat das dann bei Abimelech wiederholt. Sie ist meine Schwester. Und sein Sohn hat es ebenfalls gemacht. Was die Väter gemacht haben, das können die Söhne oft viel besser. Und bei Abraham war es ja noch so eine halbe Wahrheit. Sie war ja seine Schwester zur Hälfte. Es war nicht ganz gelogen. Bei Isaak war es dann totale Lüge. Und David trieb den Ehebruch ja noch mit Bathseba im Verborgenen und sein Sohn Absalom auf den Dächern vor den Augen Israels. Und die Dinge, deren sich die Väter noch geschämt haben, die macht man heute öffentlich und rühmt sich. Also nichts Neues unter der Sonne. Also Abraham hier eigentlich, wie wir gestern gesehen haben, jemand, der versagt hat. Und ich bin dankbar, dass das so deutlich steht. Die Bibel ist kein Mythos. Sie schildert die Schwächen. Sie sagt zum Beispiel, wie unser Herr, bevor er die Erde verlässt in Galiläa, da heißt es, sie fielen vor ihm nieder, beteten ihn an, etliche zweifelten. So offen ist die Bibel. Für einen Juden jemanden anzubeten, der sichtbar vor ihm stand, das war eine ungeheure Hemmschwelle. Die Bibel berichtet das. Sie glorifiziert es nicht und übertreibt es. Der Herr der Herrlichkeit und so weiter. Nein, das steht so deutlich da. Und ich bin auch deswegen dankbar, weil im Judentum ist man davon überzeugt, Gott hat Abraham erwählt, weil er so ein gerecht und guter Mensch war. Das ist ihre Werkerei, ihr Glaube an eben die guten Werke, mit denen wir vor Gott angenehm werden können. Und da musste sich ja Paulus schon herumschlagen und so weiter. Und da steht es eben ziemlich deutlich, mehrmals. Er hat versagt, er landet in Ägypten, das kann man ja auch bildlich auslegen. Er geht Kompromisse ein, aber er findet jetzt zurück, er kehrt zu der Stelle zurück, wo er eigentlich dem Herrn den Altar errichtet hat. Er erlebt von diesem Rückfall sozusagen eine Umkehr. Er liefert sich neu dem Herrn aus. Er kriegt dann die geistliche Kraft, damit er als der Abraham uns jetzt dargestellt wird, wie er hier in Kapitel 13 geschildert wird. Und hier ist er ein geistlicher Mann. Hier wird er zum Vorbilde. Reichtum in der antiken Welt wurde besonders durch die Größe der Herden gemessen und Gold und Silber. Und hier haben wir zwei wohlhabende Familien und die Habe, der Reichtum verhinderte ein friedliches Zusammenleben. Das wäre ja auch fast ein Thema. Vielleicht ist dieser Streit, der sich dann ergibt, auch eine Folge eines gewissen Kompromisses. Ich sage das nicht dogmatisch, aber als eben Gott den Abraham berief aus Ur in Chaldea, das steht übrigens bei Nehemia nachzulesen, da sagt er, geh aus deiner Verwandtschaft. Und jetzt nimmt er seinen Neffen mit. Also diese Ablösung, sie geschieht nicht schlagartig, sondern allmählich. Es gibt Leute, deren Bekehrung ist radikal und manche, die knicken im positiven Sinne jetzt gemeint immer mehr ein, so allmählich. Und Gott erfasst sie neu und dann lassen sie wieder was los und dann geben sie hier wieder was los und so weiter. Und jetzt entsteht dadurch Zank. Es heißt sogar immer Zank. Es kam zum Streit. Und jetzt also bei Abraham ein vorbildlicher Zug, so eindrücklich, dass wir ihn als Beispiel eines geistlichen Gläubigen bzw. Christen, Lot umgekehrt als Typus eines fleischlichen Gläubigen sehen können. Wieso? Abraham ergreift die Initiative. Er will nicht Uneinigkeit und Zwietracht, dass die Oberhand gewinnen. Und er ist zum Verzicht bereit. Das Land war nicht Lot verheißen, sondern Abraham. Und er hätte sagen können, erstens, ich bin der Ältere. Das war in der antiken Welt ein ganz entscheidendes Kriterium. Zweitens, Lot, du bist Mitläufer. Ich bin der Verheißungsträger. Er hätte auf die Zusagen Gottes pochen können und er lässt los. Wenn Zank unter den Geschwistern besteht und Streit schwelt, muss ein Teil bereit sein zu verzichten, nachzugeben. Und das ist gewöhnlich der Geistlichere. Er ergreift die Initiative. Er kehrt es nicht unter den Teppich, jetzt aktualisiert für das, was sich oft in den Gemeinden abspielt, an Spannungen und so weiter. Er ergreift die Initiative, er geht auf den anderen zu. Er hätte nochmals sich auf sein Recht, auf die göttlichen Zusagen berufen können und die durchsetzen können. Doch das Kennzeichen eines geistlichen Menschen ist nicht Selbstbehauptung, sondern Selbstverleugnung. Und nicht zufällig wird Abraham in Römer 4 der Vater aller Gläubigen genannt. Und hier in dieser Preisgabe seiner Vorrechte, in diesem Loslassen, also ein Vorbild für uns. Und es erinnert auch das, was Kurt eingangs vorgelesen hat, 2. Korinther 8, Vers 9. Wir haben ja das Thema, wer macht reich, Überfluss im verheißenen Land. Und 2. Korinther 8, Vers 9, denn er wisse die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass, obwohl er reich war, ward er arm um euretwillen, damit wir durch seine Armut reich werden. Dieses Loslassen, nicht als einen Raub betrachten, Gott gleich zu sein, lesen wir ja in diesem bekannten Hymnus des Philipperbriefs über unseres Herrn, über unseren Herrn. Also Abraham schlägt die Trennung vor, Begründung, wir sind Brüder und Streit ist kein Zeugnis und keine Lebensweise. Interessant ist, wie heute argumentiert wird. Wir sind Brüder, also müssen wir um jeden Preis vereint werden und bleiben. Nur die Einheit bewirke, dass sich Menschen bekehren, so heißt es in unseren Tagen immer öfters. Und der Lieblingsvers der Ökumene, damit sie alle eins seien, Johannes 17, 21, ist auf einmal eine vielstimmige Melodie im evangelikalen Lager geworden. Ich habe das wirklich beobachtet, Jahrgang 43, bin 68er, ich habe mich 68 bekehrt, werde jetzt 68. Und die sind mit Vorsicht zu genießen, Randbemerkung. Und damals war dieser Lieblingsvers der Ökumene kein Thema bei der Allianz. Mir sagte ein Mann in Amerika, der Lieblingsvers der Evangelikalen bis vor kurzem war Johannes 14, 6. Was da steht, wissen wir alle. Jetzt ist es Matthäus 7, 1, richtet nicht. Also typisch diese Verlagerung eigentlich vom Absolutheitsanspruch zum postmodernen Pluralismus. Wolfgang, nimm deine Seminar schon vorweg. Wo ist der Wolfgang? Ja, hier ganz links außen. Oh, oh, oh. Jedenfalls aus meiner Perspektive. Und das hat mich schon etwas nachdenklich gestimmt, wie man eigentlich jetzt so argumentiert, wie vor einer Generation der Ökumene. und ich neige mehr zu Luther. Es ist ein betrügerischer und listiger Anlauf des Teufels, wenn man fordert, man solle nachgeben und einen Irrtum zugute halten, um der Einigkeit willen. Das Wort schafft Einigkeit und Gemeinschaft. Wo diese sind, wird das andere folgen. Wo sie nicht sind, bleibt doch keine Einigkeit. Darum sage mir niemand etwas von Liebe oder Freundschaft, wo man etwas von dem Wort abbrechen will. Zitat von Luther. Also hätte der nachgegeben, dann wären wir alle noch Götzendiener. Zitat von Spurgeon, also ich übersetze jetzt aus dem Englischen. Getrennt sein ist Sünde. Hat nicht der Herr gebetet, dass sie alle eins werden, so wie wir eins sind? Ein Chor von ökumenischen Stimmen flötet heute die Einheitsmelodie. Was sie wirklich sagen ist, Christen aller dogmatischen, lehrmäßigen Überzeugungen und Glaubenssätze müssen zusammenkommen in einer sichtbaren Organisation, unabhängig von Lehren. Vereint. Solch eine Lehre ist falsch, rücksichtslos und gefährlich. Die Wahrheit allein muss unsere Zugehörigkeit bestimmen. Die Wahrheit kommt vor der Einheit. Einheit ohne Wahrheit ist gefährlich. Das Gebet unseres Herrn in Johannes 17 muss in seinem ganzen Zusammenhang gelesen werden. Betrachtet Vers 17. Heilige sind der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Ohne geheiligt sein durch das Wort Gottes gibt es keine wahre Einheit. Anders zu lehren heißt, das Evangelium zu verraten. Spurgeon in Essence of Separation. Doch hier haben wir das Gegenteil, also in unserer heutigen Entwicklung, weil wir Brüder sind, lasst uns zusammenziehen und nochmals das Vorbild von Abraham, weil wir Brüder sind, lasst uns trennen. Und es war offensichtlich der Geistlichere von den beiden, der diese friedliche Trennung vorschlug. Ich kann beispielsweise Adventisten als meine Geschwister betrachten. Doch es wird sich vor Ort keine vernünftige Basis der Zusammenarbeit ergeben, wenn der eine auf den Sabbat besteht und der andere sagt, nein, wir können uns auch, müssen nicht unbedingt am Sabbat uns treffen. Die Bibel im Neuen Bund kann jeder jeden Tag gleich halten und das funktioniert dann nicht in der Praxis. Da muss man sich trennen in Weisheit, in geistlicher Reife. Man kann sich als Geschwister stehen lassen, aber es funktioniert eben nicht in der Praxis. Also kürzlich war ich in der Schweiz. Unser ehemaliges Pflegekind hat einen Schweizer geheiratet und aus räumlichen Gründen waren sie dort im Berner Oberland in einer gemäßigten Pfingstgemeinde. Ich habe den Pastor auch kennengelernt, netter Kerl, eindeutig unser Bruder. Und dann zeigte er mir den Glaubensgrundkurs. Und da schaute ich mir das an, wie ist das mit dem Empfang des Geistes und der Geistestaufe. Und nachdem ich etwas hineingeschaut hatte, sagte ich, lieber Bruder, geht nicht. Es ist lehrmäßig einfach falsch. Sie sind unsere Geschwister, aber sorry. Und da jetzt in Friede, in Liebe sich trennen, es sei denn, sie wären bereit, da diese Irrlehren abzulegen. Wie bekommt man den Heiligen Geist? Man soll Buße tun, das ist richtig. Man soll an Jesus glauben, das ist richtig. Und ich las da, man muss erst die Wassertaufe erlangen und dann bekommt man womöglich den Heiligen Geist. Und dann kommt auch noch die Geistestaufe. Ich habe gesagt, geht nicht. Also wir sind Geschwister, aber lasst uns trennen. Doch jetzt zurück zu Lot. Wieso ist ein Typus für den fleischlichen Christen? Abraham, also diese zwei Grundstrukturen. Abraham wird uns vorgestellt in Kapitel 12, nicht sehr beispielhaft. Kapitel 13, Vorbild, er lässt los. Und hier jetzt Lot. Er wählt nach dem Auge. Als ihm ihm Abraham dieses Angebot macht, dann sagt er nicht, ich möchte den Herrn anrufen, wie wir es noch lesen vorher bei Abraham in Vers 4. Kehrte zu diesem Altar zurück, rief den Herrn an. Er erhebt seine Augen. Er wählt nach dem Auge. Er fragt nicht den Herrn, er fragt letztlich seine eigenen Maßstäbe. Und dann lesen wir in Vers 12. Und Lot zog mit seinen Zelten bis nach Sodom. Vers 10, da hob Lot seine Augen auf und besah die ganze Gegend am Jordan. Und da gibt es eine Abwärtsentwicklung, Kapitel 14, Vers 12. Er wohnte in Sodom. Und Kapitel 19, Vers 1, er saß zu Sodom. Also im Englischen hat man so ein Wortspiel, first we abhor, then we ignore, then we tolerate, then we participate. Also erst sind wir entsetzt, dann tolerieren wir es, nein, dann ignorieren wir es, dann tolerieren wir es und dann machen wir mit. Und das hat sich im moralischen Gefälle der Welt abgespielt. Also könnte man die Menschen, die vor einer Generation entschlafen sind, auferwecken, in unsere Zeit führen, das geben Aufschrei. Ihr wisst ja, es hat ja Wilhelm Busch 1962 schon gesagt, von den Deutschen, entschuldigt, wenn ich das als Österreicher, wir sind das dümmste Volk geworden. Sie haben Angst vor der Arbeitslosigkeit, vom Krebs, vor der Atombombe, diese Narren. Sie sollen Angst haben vor dem, der Macht hat, Leib und Seele zu verderben in der Hölle. Wir sind das dümmste Volk geworden. Da haben sie richtig so reingesteigert, der Wilhelm Busch. Ja, das waren doch goldene Zeiten, Anfang der 60er Jahre. Wenn man da gesagt hätte, wir wollen Homosexuelle verheiraten, hätten sie uns mit Blaulicht in die Klapsmühle gebracht. Jetzt bringen sie uns in die Klapsmühle, wenn wir dagegen sind. Der geistliche Christ ist vom Wort des Herrn bestimmt. Man könnte sagen vom Ohr her, der fleischliche vom Auge. Abraham richtete sich nach der Verheißung, also nicht nach seinen Sinnesorganen. Hier ist er wirklich vorbildlich. Er wandelt sozusagen in Glauben. Denken wir nur an die Ermahnung Jesu in den Sendschreiben, wer ein Ohr hat zu hören, der höre. Heute haben wir die Dominanz des Auges und ein dementsprechend fleischliches Christentum. Wie ist Lot geendet? Er endet in einer Höhle. Das Gegenteil von dem weiten Raum, den Gott geben möchte. Wir haben den Gott der Bibel für den Jesus der Sinne eingetauscht und können nun Gott mit allen Sinnen wahrnehmen. Im Informationsdienst der Österreichischen Evangelischen Allianz, jetzt muss ich ja mal die Österreicher in die Pfanne hauen, heißt es unter der Überschrift, wenn du Gott erfahren willst, öffne deine Sinne. Zitat, Anliegen der Veranstalter war, Körperlichkeit und sinnliche Wahrnehmung als positive Elemente des christlichen Glaubens bewusst zu machen. Lot lässt herzlich grüßen. Also das habe ich jetzt dazu gesagt. So ging es in der Woche sowohl um Sinnlichkeit als auch um Besinnung und Fragen nach dem Sinn des Lebens. Wer Gott erkennen will, muss zuerst sich selbst erkennen, lautete das Credo. Also genau verkehrt, ähnlich wie Robel, aber das möchte ich dem Wolfgang überlassen. Wo ein Mensch lebendig ist und sich selbst spüren kann, kann er auch Gott erleben. Das ist Evangelische Allianz Österreich. Zum Glück nicht alle. Es erinnert mich wörtlich an Hundemann, der vor Jahrzehnten sagte, diese Generation kann einen nüchternen Glaubenswandel nicht mehr ertragen. Sie braucht eine religiöse Sinnlichkeit oder eine sinnliche Religiosität. Und genau das bekommen sie heute. Wir machen es wie Aaron und diese Kreise haben unglaublichen Zulauf. Und ich nenne jetzt keine Namen. Gehen wir weiter. Das Auge fordert seinen Tribut. Denken wir bei Achans Diebstahl, dieser Mechanismus. Ich sah, es gelüstete mich und ich nahm. So ging es David. Sah, gelüstete und fiel. Und es sagte ein Ältester in der Gemeinde von Alexander Strauch. Er hat ja diese Gemeinde in Littleton bei Denver, Colorado, Ich weiß von meinem Sohn, der gehört dort dazu. Da sagte einer der Ältesten, er sagte, unsere Jugend, und er meinte, die fromme Jugend geht zugrunde am Internet. Erst Johannesbrief, ähnliche Warnung für die Gläubigen. Alles, was von der Welt ist, Fleischeslust, Augenlust, hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Und ich möchte jetzt auch mich hier einschließen. Wer da meint, so stehen Sie zu, dass er nicht falle. Und jetzt hier ein Zitat von Tozer, ich übersetze. Die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und hoffärtiges Leben ist alles christianisiert worden, beklagte Tozer schon vor einer Generation. Der Mann war wirklich da prophetisch. Nicht die Liberalen, nein, auf keinen Fall, sondern von den Evangelikalen. Und all das wird jetzt mit Christus zusammen angeboten, für jeden, der glauben möchte. Dieselben Werte, die Christus verachtet hat, die werden jetzt verwendet, um Leute anzuziehen und sie fürs Evangelium zu gewinnen. Und das war ein Kommentar in unserer Tageszeitung bei dieser Demonstration in Persien. Da wurde ja eine Studentin, diese Neda, wurde ja da getötet und es hat jemand da auf seinem Handy aufgenommen. Und da sagte ein Medienfachmann, dieses Video hat eine Eindrücklichkeit, die ich bisher nicht gesehen habe. Bilder, jetzt, das ist die Welt, das ist nicht ein Zitat aus einer frommen Ecke. Bilder hätten in Konflikten schon immer eine große Macht gehabt. Ein Video mit dieser starken Emotionalität sei aber bisher einmalig. Anders als Texte sprechen Bilder statt des Verstandes die Gefühle der Menschen an, gehen direkt ins Unterbewusste und wirken damit deutlich stärker. Bilder erscheinen uns immer als Realität, selbst wenn sie es nicht sind. Damit seien Bilder ein sehr mächtiges Mittel, um Menschen zu manipulieren. Und das ist der Grund, warum es die Bibel ablehnt. Der Glaube kommt aus dem Akoe, dem Gehörten, aus der Predigt, wie Luther übersetzt. Ich kann Menschen manipulieren, manchmal auch mit guten Motiven, aber das ist nicht das Wesen Gottes. Das andere Beispiel eines Gläubigen, der vom Auge bestimmt war, Simson, Stärkste der Starken. Nehmt mir diese, sagt er zu seinen Eltern, sie gefällt meinen Augen, eine Tochter von den Philistern. Und da hat sich der Erwählte Gottes mit den Todfeinden des Volkes Gottes, den Philistern, gut arrangiert. Der fleischliche Christ ist praktisch ohne Lohn, gerettet wie durchs Feuer. Also die Bibel, das Neue Testament unterscheidet nicht evangelikal und charismatisch, sondern fleischlich und geistlich. Und der Übergang zu fleischlich und geistlich ist nicht 1. Korinther 12 bis 14, sondern Römer 6 bis 8. Gewöhnlich Buße. Und Lot kann nicht mal mehr seine Frau mitnehmen. Aber als er seinen zukünftigen Schwiegersöhnen davon berichtet, dass Gott diese Städte vernichten wird, war es ihnen lächerlich. Sein Zeugnis, das so sehr der Wahrheit entsprach, hatte keine Kraft. Obwohl, ich komme auch manchmal vor wie Lot, wenn man den Leuten sagen möchte, das Gericht bevorsteht. Es wird gewöhnlich so souverän lächelnd abgewiesen, obwohl durch manche Ereignisse gerade in diesem Jahr einige doch wieder nachdenklich geworden sind. Und zurück zu Lot, seine Töchter brachten den Geist Sodoms mit und deren Kinder Moab und Ammon waren oft genug Israels Todfeinde. So hat man auch heute viele geistliche Mischlinge, die Heiligen Geist mit Zeitgeist vermählen wollen. Das Ergebnis ist nicht mehr Aktualität oder Effektivität, das wäre ja wörtlich diese Emerging Church, sondern das genaue Gegenteil. Durch solche Vermischungen kommt es zu Brückenköpfen, zu dem echten Kern der Gemeinde, der dadurch oft genug auch noch geschwächt oder kaputt gemacht wird. Es erinnert an die Emerging Church. Sie bewirkt nicht mehr Aufbruch, sondern noch größeren Abfall und beschleunigt nur den ohnehin schon stark um sich greifenden Niedergang. Und meint nicht, dass wir von diesem Geist Sodoms verschont bleiben. Liebe Freunde, als dieses Christiwald stattfand in Bremen, wo das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg eine christliche Veranstaltung physisch angegriffen wurde, dann hat Wolfgang Huber, Ratspräsident der EKD damals, sich hinter Christiwall gestellt. Und dann wollte man sozusagen noch eine Rückendeckung aus den Freikirchen. Und es gibt ja diesen Bund des Vereins der evangelischen Freikirchen. Und diese Formulierung, praktizierte Homosexualität ist Sünde, waren nur noch die freien evangelischen Gemeinden bereit zu unterschreiben. Die Methodisten und Baptisten hatten das nicht mehr unterschreiben wollen und können. Es ist dies, wie wir bei Loth schon erwähnt haben, diese traurige Abwärtsentwicklung. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, dass in das Neue Testament, wir haben jetzt den Loth schon einigermaßen fett abgegeben, das Neue Testament nennt ihn gerecht. 2. Petrus 2, Vers 6 bis 7 heißt es, er hat die Städte, und Gott hat die Städte Sodom und Gomorra zu Schutt und Asche gemacht und zum Untergang verurteilt und damit ein Beispiel gesetzt den Gottlosen, die hernach kommen würden, und hat den gerechten Lot errettet, dem die schändlichen Leute viel Leid antaten mit ihrem ausschweifenden Leben. Also der wurde von diesen Leuten gequält, der kam immer mehr unter den Druck, unter diese Ansprüche, unter diese Darstellung der Entartung. Das ist prophetisch. Also das Neue Testament nennt ihn gerecht. Er ist ein Gerechter außerhalb der Segenslinie. Und liebe Freunde, Lot also hier im Gegensatz zu Abraham, hier das Vorbild eines geistlichen Menschen, hier der fleischliche. Ich habe von 78 bis 82 in der Schweiz gewohnt. Vorher wohnte ich in Kassel, so eine Mietwohnung an der Straße. Und dann besuchte ich jemanden in der Schweiz und ich wollte weg. Wegen des ganzen Erziehungssystems und so weiter. Ich werde nicht vergessen, wie mir die Frau eines Pastors, einer FEG, sagte, die haben meine Tochter vor meinen Augen kaputt gemacht. Mit Sexualkunde und so weiter, was damals da alles begann. Das hat mich doch einigermaßen bewegt. In der Schweiz war damals noch heile Welt, Anführungszeichen. Und dann zeigte mir dieser Bruder, sagt, wenn du eine Wohnung suchst, da zeige ich dir eine. Da zeigte er mir da in Walzenhausen eine Wohnung. Herrlicher Ausblick, man nennt es ja den Balkon vom Bodensee. Schweiz, Österreich, Deutschland, eine Linie. Und in der Schweiz sind ja die Wohnungen fertig eingerichtet. Da muss die Küche alles fertig eingerichtet sein. Also man kann sein Bett aufstellen und es ist alles da. Und das kannte ich ja nicht von Deutschland. Und die Berge, es war traumhaft. Und dann zogen wir dorthin. Und ich musste immer an Lot denken. Und wenn mich Leute fragten, Alexander, was machst du dort? Ist das der Wille des Herrn? War meine Antwort, ich weiß es nicht. Ich wurde immer an Lot erinnert. Also hier steht jemand, der auch nicht viel besser ist. Und dann kam die Anfrage von der evangelischen Gesellschaft, ob ich als Evangelist mich anstellen ließe. Und ich wollte eigentlich nicht gerne loslassen. Das sah so alles ruhig und friedlich aus. Die apokalyptischen, endzeitlichen Ereignisse hat man sehr schön von diesem Ort aus beobachten können und beurteilen können. Das Harmagedon, das war viel bequemer zu begutachten. Und ich las dann mehr oder weniger ahnungslos in Johannes 21 und kam zu der Stelle, wo Jesus zu Petrus sagt, als du jung warst, gürtest du dich selbst und gingst hin, wohin du wolltest. Wenn du älter wirst, wird dich ein anderer gürten und führen, wohin du nicht willst. Und als ich das las, das saß. Und da packte ich meine Koffer. Jetzt zurück zu Abraham, der damals noch Abraham hieß. Kaum hat er losgelassen. Vers 14 lesen wir, als nun Lot sich von Abraham trennte, sprach er zu Abraham, hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du wohnst, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn all das Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben für alle Zeit und will deine Nachkommen machen wie den Staub auf Erden. Darum mache dich auf und durchzieh das Land in die Länge und Breite, denn dir will ich's geben. Und wir sehen hier, wie Abrahams Verzicht sofort von Gott belohnt wird. Sein größter Verzicht, den wird uns ja dann der Wolfgang darlegen, wo er sein Allerliebstes den Isaak opfert. Und da wird er ja wirklich zu dem Vorbild des Glaubens schlechthin. Und da kommt ja sofort die Stimme Gottes, weil du das getan hast, deines einzigen Sohnes nicht geschont hast. Also wenn wir loslassen, antwortet Gott sofort. Sieh hier das ganze Land. Er hat es ja eigentlich den Lot überlassen und jetzt geht ihm entlang. Der Herr erneuert seine Bündnisverheißung. In alle Himmelsrichtungen wird das Land feierlich Abraham und sein Nachkommen versprochen. Nochmals, Lot endet in einer Höhle. Da gab es dann nicht mehr zu linken und zu rechten und hinauf und hinunter ausschreiten. Es ist das Ende eines Lebens, das zwar gerecht ist, aber letztlich für sich selbst gelebt ist. Das nennt die Bibel einen fleischlichen Christen. Und es ist dann anstatt Kommunikation Vereinsamung, es ist Isolierung. Und viele sterben heute verbittert und vereinsamt. Und es ist mein Gebet, dass ich nicht so ende. Denn das Potenzial ist da, dass man so endet. Hier steht nicht jemand, der besser ist von Natur aus. Hier ist alles nur Gnade Gottes. Und das ist das Prinzip des Loslassens, was uns von Natur aus nicht immer leicht fällt. Die himmlische Belohnung sieht eben total anders aus. Paulus konnte sagen, die wir nichts haben und doch alles haben. Heute gewinnen viele immer mehr die Welt und haben dann gar nichts mehr. Die himmlische Mathematik, die göttliche Gleichung lautet, sterben wir, so werden wir leben, dulden wir, so werden wir herrschen. 2. Timotheus 2, die Verse 11 bis 12. Abraham verzichtet, Gott beschenkt. Er hat eigentlich den besten Teil verschenkt und doch erklärt Gott unmittelbar danach, dass er ihm das ganze Land geben wird. Man kann Gott eigentlich nicht genug geben und Gott ist der wahre Lohn, wie es ja auch wörtlich dann in Kapitel 15, Vers 1 so heißt. Darüber wird er dann auch noch gesprochen werden. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und ein sehr großer Lohn. Sterben wir, so werden wir leben. Und er ist es, Gott, der reich macht. Und der uns vor allen Dingen in Christus alles geschenkt hat. Der Preis ist das Loslassen. Bündeln wir zusammen. Wir haben hier vier Punkte. Bei Abraham war Kapitel 12 ein Rückfall. Er kehrt nach Ägypten zurück, könnte man jetzt wirklich allegorisch in dem Sinne so sagen. Dann findet er zu dem Punkt, wo er sozusagen abgeglitten ist, zurück. Vers 4, wo er früher den Herrn angerufen hat, wo der Altar errichtet hat, da ruft er den Herrn an. Er tut Buße, er ruft den Herrn an. Also Anrufung Gottes, geistliche Stärkung, aus der war er dann bereit, loszulassen. Und wir lesen am Ende von Kapitel 13, dass er einen Altar aufrichtete. Altar heißt Hingabe. Und Gott beschenkt, reich, damals noch sichtbar, heute unsichtbar.